Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Günther Biemer hielt seinen Vortrag mit Rasierklingen Felsen schneiden, die ethischen Voraussetzungen der Heiligkeit nach Newman, auf der Tagung Heiligkeit im Verständnis John Henry Newmans im Haus der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg in Freiburg im Breisgau am 5. September 1987. Der Vortrag wurde in dem von Günther Biemer und Heinrich Fries herausgegebenen Band »Christliche Heiligkeit als Lehre und Praxis« nach J.H. Newman 1988 publiziert, dem 12. Band der Newman-Studien. Er findet sich auf den Seiten 173 bis 188. Zu Beginn der Rede begrüßt der Redner den Generalvikar der Erzdiözese Freiburg, Dr. Robert Schlund.
Sehr verehrter Herr Generalvikar, dem ich mein Englandstudium und damit die Wurzeln meiner Newman-Kenntnis verdanke. Lieber Heinrich Fries, dem ich mein Doktorat in Theologie und meine wissenschaftliche Laufbahn verdanke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, ich enttäusche Sie nicht, nach all dem, was gesagt worden ist, wenn ich heute Abend versuche, eine Art Generalangriff auf unsere Bildung hier vorzuführen, mit dem, was ich als Überschrift für diesen Abendvortrag gewählt habe. Es wird ein wenig schwierig sein, all das in einfache Worte zu bringen, und deswegen muss ich mitunter um Ihre Geduld bitten, und ich werde vieles weglassen, um es danach in der Diskussion vielleicht lebendiger mit Ihnen auszutauschen. Erster Punkt, die Aktualität des Newmanschen Postulats. Die Einschätzung der Religion in der Öffentlichkeit hat sich in den letzten Jahrzehnten in unserem Land ständig verändert. Viele Christen sorgen sich darum, dass der christliche Glaube immer weniger zu den allgemein bekannten Lebensinhalten des öffentlichen Lebens zählt. In den Massenmedien wird von christlichen Ereignissen mit öffentlicher Bedeutung immer häufiger in einer ganz fremden Sprache berichtet. Ungenauigkeiten oder Unkenntnisse an den Details lassen den wachsenden Abstand erkennen. Und die Zahl derer, die solche Ungenauigkeiten wahrnehmen, nimmt ab. Charakteristisch ist die Feststellung von Religionslehrern, die ja in der Schule ein repräsentatives Spektrum, zumindest der getauften Kinder unserer Gesellschaft, vor sich haben, dass sie immer weniger Glaubenswissen voraussetzen können. Das Stichwort von der Traditionskrise des Glaubens bringt viele Phänomene auf den Begriff. Andererseits zeigen Verhaltensweisen des modernen Menschen und insbesondere von Jugendlichen, dass Religiosität keineswegs ausgestorben ist oder am Aussterben ist, sondern in einer Vielfalt von rituellen Bräuchen jeweils neue Spuren von Transzendenz, also Überschreiten unserer Welt, auftauchen. Und Leute, die es wissen müssen, deuten auch die gesellschaftlichen Entwicklungen unserer Zeit aus philosophischer und religionssoziologischer Sicht so, dass man von einer Wiederkehr der Religion sprechen könne. Doch von welcher Religion ist die Rede? Um es noch einmal an der schwierigen Aufgabe von Religionslehrern in der heutigen Schule zu illustrieren, versuchen Sie nicht immer an den Spuren der Transzendenz bei Ihren Schülern anzuknüpfen, um so die Voraussetzungen des Menschen für die Inhalte des Evangeliums zu finden, am Sinn für Gerechtigkeit, am Sinn für Frieden, für Liebe, für Solidarität. Nicht selten vertritt ein Religionslehrer dann nach langjährigem sich abarbeiten die Auffassung, über diese Anknüpfungsthemen könne man sowieso nicht hinauskommen. Sehr zum Verdruss mancher Eltern und vieler Vertreter der Kirchenbehörde und vor allem der für die Glaubensverkündigung verantwortlichen Inhaber des Lehramtes. Ja, der eine oder andere Religionslehrer mag im Verlauf der Zeit durch die nötige Identifikation mit seinen Schülern auch so weit kommen, dass er überhaupt noch nur das für religiös auch plausibel hält, was in der Gesellschaft dafür gehalten wird. Damit beginnt dann die Gefahr, dass selbst die Lehrer der Religion nicht mehr in allem lebendige Glaubenszeugen für ihre Schüler sein können. Sie sind dabei aber keineswegs die Ausnahme. Innerhalb der verschiedenen Schichten der Kirchenzugehörigkeit von Christen, sie spiegeln nur den Gesamtzustand der Christenheit. Der Zirkel der Verödung, so würde ich das einmal nennen, hat begonnen. Der Zirkel der Verödung in der Vermittlung des christlichen Glaubens. Das Dilemma, das sich in diesem Beispiel heutiger kirchlicher Praxis zeigt, und das ist ja nur ein Praxisort unter vielen, besteht in der Spannung zwischen dem, was sich eine gewisse Mehrzahl unserer Gesellschaft und der Religion vorzustellen bereit ist, und dem, was von Gott, dem lebendigen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, als wirkliche Glaubenserfahrung in der Heilsgeschichte zuteilgegeben wurde und zuteilgegeben wird. Dieser Unterschied, dieses Dilemma ist es, worum es mir geht. In diesem modernen Dilemma sah John Henry Newman die Kirche und Gesellschaft seiner Zeit. Wie er sich in diesem Dilemma verhalten hat und was sich aus seiner Lösung der Problematik für uns heute ergeben kann, das möchte ich in einigen Zügen darstellen, wobei ich im Vorhinein sagen muss, es wird ein kleiner Ausschnitt sein von dem, was von Newman her zu dieser Thematik zu sagen wäre. Er sprach dort, wo Leute Religion nur von ihrem Verständnis her definieren, also nur das als Religion gelten lassen, was sie als solche definieren, von Rationalismus. Weil sich der Verstand die Freiheit nimmt, festzulegen, worin es die Verbindung zwischen Gott und Menschen bestehe. Und wenn dieses Verfahren auch im Rahmen der Theologie noch stattfindet, beispielsweise die Lehre von der Dreifaltigkeit etwa lächerlich gemacht wird oder die von der Jungfräulichkeit in Frage gestellt wird, nur weil dies dem menschlichen Verstand nicht einleuchtet, wenn diese Freiheit sich jemand nimmt, dann spricht Newman vom theologischen Liberalismus. Der Mensch nehme sich eine Freiheit heraus, die ihn dann unfähig mache, Gott als den zu erkennen, der er wirklich ist und als der er sich in Wirklichkeit Menschen, die sich dafür öffnen, im Verlauf ihres Lebens geoffenbart habe. Anders dachte Newman über Bildung. Zum Beispiel in der Auseinandersetzung über Fragen naturwissenschaftlicher Art oder der historischen Wirklichkeit, wie die beiden letzten Vorträge sie behandelt haben, Geschichte. Da setzt Newman auf möglichst umfassende Ausformung der Vernunft und macht gerade Liberalität zum Markenzeichen seines Bildungskonzepts, was mitunter von Anfängern in der Lektüre Newmans verwechselt wird. Liberalität im theologischen und Liberalität im Bildungsbereich. Und einen dritten Bereich sieht Newman getrennt von Religion und Bildung, nämlich den Bereich der Ethik, von dem heute manche annehmen, er sei mit Religion identisch. Wer im Zeugnis eine zwei oder wenigstens eins Religion habe, der sei auch ein Auszubildender, mit dem man sich einigermaßen verständigen könne. Frömmigkeit hat ethische Auswirkungen, aber gutes Benehmen, gesittetes bürgerliches Verhalten ist doch keine Religiosität, sagt Newman. Von Newman soll also in dem Zusammenhang, den ich hier ausschnittweise versuche, gelernt werden, das wäre so mein Ziel für diese Vorlesung, dass er die Besonderheit seines Bildungskonzepts, wie er es in diesem Buch Idee einer Universität entfaltet hat, dass die Besonderheit seines Bildungskonzepts darin besteht, diese drei Bereiche eigenwertig zu sehen. Bildung und Ethik und Religion. Das hört sich kompliziert an. Ich hoffe, dass es sich gegen Ende auflöst. Zunächst einiges zum Bereich der Bildung. Bildung beschreibt Newman als einen Vorgang, der seinen Wert, seinen Zweck und sein Ziel in sich selbst habe. Ein Prozess, der den Menschen mit dem gesamten Umkreis des Wissens in Verbindung bringe, ihm eine umfassende Schau der Wahrheit ermögliche, ihm eine besondere Verfassung seines Geistes beschere. Zitat: Eine Verfassung des Geistes wird geformt, die das ganze Leben hindurch anhält. Freiheit, Unvoreingenommenheit, Gelassenheit, Maßhalten, Weisheit sind die charakteristischen Merkmale. Die Frucht dieser freien, liberalen und unverzwickten Bildung sei die Schulung, Vervollkommnung und Vollendung des Geistes. Sie bestehe in einem Zustand geistiger Erhelltheit. Das Gegenteil sei Unmündigkeit, mangelnder Durchblick, Unfähigkeit, sich ein Bild von der Wirklichkeit der Welt zu machen, also der Zustand von Kindern und Ungebildeten. Bildung in diesem Sinne zu vermitteln, das sei die Aufgabe der Universität. Und darin unterscheide sie sich von Schulen und von Fachausbildungsstätten, Fachschulen, Fachhochschulen und so weiter. Newman personifiziert seine Modellvorstellung des Gebildeten mit dem englischen Begriff des Gentleman. In der Beschreibung der Gentleman-Vorstellung zeigt Newman seine Auffassung vom Bildungsideal in verkörperter Form. Er ist der Mensch, der niemals Unannehmlichkeiten bereitet. Er hat zu viel gesunden Menschenverstand, als dass er sich über Beleidigungen aufregte. Er hat bei seinen vielfältigen Beschäftigungen gar keine Zeit, Kränkungen nachzutragen. Er ist zu träge und zu gleichgültig, Groll zu hegen. Aufgrund seiner philosophischen Prinzipien ist er geduldig, nachsichtig und gelassen. Er unterwirft sich dem Schmerz, weil er unvermeidlich, dem Verlust, weil er unersetzlich und dem Tode, weil er sein unabwendbares Schicksal ist. Lässt er sich in eine Kontroverse ein, gleich viel welcher Art, so bewahrt ihn sein gebildeter Verstand vor Unbeholfenheit oder Unhöflichkeit anderen gegenüber. Mit dieser Verkörperung des Newmanschen Bildungsbegriffs wird deutlich, was durch das Studium einer Universität nach Newmans Auffassung vermittelt und erworben werden soll. Geistige Weite, die Auswirkungen hat auf das Verhalten. Diese Weite des Geistes, so Newman, könnte allerdings leicht damit verwechselt werden, dass ein Mensch, der all das kennt, es auch schon kann. Dem ist nicht so. Obgleich der Gentleman höflich und rücksichtsvoll erscheint, ist doch seine Bildung, die das hervorbringt, nicht identisch damit, dass er auf das Gute setzt und das Böse verabscheut. Sondern seine Intelligenz lässt ihn Unannehmlichkeiten und Nachteile vermeiden. Der Gebildete verfügt über geistige Weite und kann beredsam über Tugend sprechen. Das bedeutet aber noch nicht, dass er sie besitzt. Der Gebildete wird einen Überblick über die Religionen haben. Ja, er kann häufig viel toleranter und freisinniger damit umgehen als viele schlichte, einfache Gläubige. Aber deshalb ist er noch nicht religiös. Zweitens, so viel zur Bildung. Jetzt zum Bereich der Tugend, Ethik. Gewiss eignet sich der Mensch in jungen Jahren im Verlauf des Wissenserwerbes, der Bildungsprozesse auch Verhaltensweisen an, die durchaus als bürgerliche Tugenden gelten können und gelobt werden müssen. Fleiß, Ausdauer, Sinn für Regelmäßigkeit, wenn man die verschiedenen 1x1 und Zahlentabellen lernt, Behendigkeit, Beharrlichkeit im Arbeiten. Und im Verlauf des Bildungsprozesses wird der Verstand in Zucht genommen, erhält der Mensch eine gewisse Übung und Freiheit im Umgang mit seinen Trieben. Aber gebildeter Geist, verfeinerter Geschmack, Gelassenheit und vornehme Lebenshaltung, das sind Eigenschaften des Gebildeten. Sie könnten nur Anschein von Tugenden sein und in Wirklichkeit es nicht sein, wenn es darauf ankommt. An einem Beispiel des stoischen Philosophen, wie ihn Samuel Johnson in seinem Roman Wrestlers deutlich macht, bringt Newman die Kluft zwischen Anschein und Wirklichkeit, zwischen Theorie und Praxis und zwischen Bildung und ethischer Befähigung zum Ausdruck. Er macht ironisch darauf aufmerksam. Reden konnte der Philosoph gut, bevor er selber in die Situation der Praxisbewährung kam. Er redete mit großem Nachdruck über die Beherrschung der Leidenschaften. Sein Aussehen war ehrwürdig, seine Vortragsweise gewinnend, seine Sprache klar und sein Stil erstklassig. Mit großer Eindringlichkeit und umfangreicher, anschaulicher Erläuterung führte er aus, wie die menschliche Natur entwürdigt und erniedrigt werde, wenn die niederen Kräfte die höheren beherrschen. Er brachte viele Beispiele von Helden, die sich von Schmerz und Lust nicht aus der Ruhe bringen ließen. Soweit Newman. Dann aber ist der Philosoph völlig verändert, als sein Schüler eines Tages zu ihm kommt, nachdem die Tochter des Philosophen plötzlich und unerwartet gestorben war. In zweifacher Weise versagte jetzt, was er zuvor angepriesen hatte. Abgrundtiefe Trauer überschwemmte ihn und zeigte, dass er den Gleichmut, von dem er geredet hatte, selbst nicht besaß, dass die Theorie, die er so wirkungsvoll vertreten hatte, nicht seine eigene Praxis war und seinen Schmerz nicht in die Balance bringen konnte. Seine Prinzipien kamen in ihrer Unzulänglichkeit zum Vorschein. Welchen Trost, fragte der Trauernde, können Vernunft und Wahrheit mir bieten? Was vermögen sie jetzt, als mir zu sagen, dass meine Tochter nie mehr zum Leben wiederkehren wird? Gebildet sein, ein differenziertes Wissen haben über das, was Hoffnung bedeutet, in Geschichte, Literatur und so weiter, Philosophie, selbst Religion, ist verschieden von der Fähigkeit, selber in düsterer und aussichtsloser Situation tapfer zu bleiben, ein hoffender, lebensfroher Mensch zu sein, ein Gedicht am Tag vor der Hinrichtung zu schreiben, aus der Hoffnung auf Jesus Christus, eingeübt zu haben, worum es geht, wenn wir Hoffnung sagen. Also die Tugend selbst zu besitzen, ist ein abgrundtief Verschiedenes von dem, darüber reden zu können. Besonders engagiert nahm Newman gegen die aufklärerische Maxime Stellung, die Menschen könnten aufgrund von Wissensvermittlung entsprechende ethische Haltungen erwerben. Verantwortungsvolle Politiker, wie der englische Premier Robert Peel, versuchten die Massen durch Bildung jetzt zu ihrem Lebensglück zu befähigen. Als in der Nähe von Oxford in Tamworth 1841 eine öffentliche Bücherei eingeweiht wurde, da nahm sich Newman diese Einweihungsrede Peels analysierend vor und sagte dazu: Nimmt man die menschliche Natur, wie man sie tatsächlich findet, und nimmt man das an, was hier als Lebenskunst ausgegeben wird, dann scheint es so, als könne man Gram und Zorn, Feigheit und Selbstgefälligkeit, Stolz und Leidenschaften durch Bücherwissen überwinden. Angesichts des Versuchs, Massenerziehung durch Volksbibliotheken auszuüben und damit die Tugenderziehung zu ersetzen, sagt Newman, Physik bietet nicht Grundlagen für religiöses Fühlen, sondern bietet nur Naturelemente an. Wissen formt nicht den Geist, sondern beschäftigt ihn nur. Das Erfassen des Unsichtbaren ist das einzige uns bekannte Prinzip, das in der Lage ist, moralische Übel in den Griff zu bekommen. Der Mensch ist zum Handeln geboren und wird nicht von Schlussfolgerungen motiviert, sondern von einer umfassenden Schau, von einer Vision. Newman erkennt, dass die Tendenz der Staatsmänner darin besteht, das, was einst die Religion in der Gesellschaft geleistet hat, nun der Wissenschaft anzuhängen. Bisher ist die Religion die Seele der Sittlichkeit gewesen und hat Helden Leben gegeben und Reiche beherrscht. Aber ihre Zeit ist vorüber. So sagen sich die Staatsmänner. Das neue Prinzip der Lebensgestaltung für Völker und Einzelne sei jetzt die Wissenschaft. Und diese Meinung versucht Newman zu kontern. Wissenschaft, Wissen und Bildung liefern Fakten, aber sie gewinnen nicht die Herzen. Sie setzen auf Überprüfbarkeit und Logik, aber sie können keine Werte zum Leben begründen. Sie sind damit in der Gefahr, den Menschen auf ein vernünftiges Tier zu reduzieren. Die Wissenschaft hat ihre Berechtigung, so sagt Newman, in ihren Bereichen. Aber sie würde dem Menschen seine Geheimnishaftigkeit nehmen, wenn sie anstelle der Religion treten würde. Sie wäre eine Ersatzreligion, auch wäre sie eine Ersatzethik, wenn sie anstelle der Ethik gebraucht würde. Die Beschäftigung mit der Wissenschaft und ihre Frucht, die Bildung, schenkt dem Menschen Übersicht über alles, was es gibt. Davon verschieden ist die Verhaltensbefähigung, in konkreten Situationen so zu handeln, dass der Mensch einen bestimmten Wert zustrebt. Und drittens, verschieden noch einmal davon, ist die Religion, dritter Bereich. Die Bedeutung der Religion, ich nehme sie gleich im Sinne des christlichen Glaubens. Newman sieht dabei drei Bereiche. Und nun komme ich auf jenen Text, den ich als Überschrift gewählt habe. Er stammt aus der Idee der Universität, aus den Dubliner Vorträgen von 1852. Spalte erst einmal Granit mit Rasierklingen, verteue ein Schiff mit einem Seitenfaden. Dann darfst du auch hoffen, mit so feinen und scharfen Instrumenten wie der menschlichen Bildung und dem menschlichen Verstand gegen jene Riesen bestehen zu können, die Leidenschaften und den Stolz. Newman hat ein Menschenbild, das ich hier in dreierlei Art vortragen möchte. Newman sieht Menschsein als Aufgabe, sich selbst zu gestalten. Zweitens, jeder Mensch trägt Zugang zur Lebensgestaltung nach Gottes Willen in sich, in seinem Gewissen. Und drittens, die gottgewollte Lebensgestaltung, bei der jene Riesen, die, nämlich die Leidenschaften und der Stolz, überwunden werden, besteht in der Verwirklichung der Heiligkeit. Damit komme ich dann am Schluss zu der eigentlichen Thematik, die ich aber natürlich mit der ganzen Entfaltung schon anziele. Aufgabe des Selbstentwurfs des menschlichen Lebens. Ausgangspunkt des menschlichen Denkens ist der Realismus, von der eigenen Existenz auszugehen. Ich bin, was ich bin. Oder ich bin nichts. Ich kann nicht umhin, mir selbst zu genügen. Denn ich kann mich nicht zu etwas anderem machen. Und mich verändern heißt in diesem Sinne mich vernichten. Wenn ich von mir selbst keinen Gebrauch mache, dann habe ich kein anderes Selbst zu gebrauchen. Meine einzige Aufgabe ist, zu ermitteln, was ich bin, um es in Gebrauch zu setzen. Was ich zu ermitteln habe, sind die Gesetze, unter denen ich lebe. Dies ist die erste Lektion meiner Pflicht, mich in die Gesetze der Natur, in denen ich bin, einzufinden. Mein erster Ungehorsam besteht darin, unwillig zu sein über das, was ich bin und was mir zur Verfügung steht. Leben heißt für den Einzelnen die Vorgaben seiner Existenz erfahren und erfassen, würde ich diesen Abschnitt zusammenfassen. Man lebt, um zu handeln, ist Newmans Grundaxiom, und man geht von dem aus, was man ist und von sich vorfindet. Die Eigenart der menschlichen Natur besteht darin, so Newman, dass der Mensch in seiner Vervollkommnung leben soll, ein darin fortschreitendes Wesen sein soll, das, was er von Geburt an mitgebracht hat, immer mehr in Wirklichkeit umzusetzen. Er soll sich stufenweise zur Fülle seiner ursprünglichen Bestimmung gestalten. Dieses Fortschreiten ist kein mechanisch notwendiges, es bedarf der persönlichen Anstrengung dabei. Jeder von uns hat dieses Privileg, seine fragmentarische Natur zu vervollständigen, seine eigene Vollkommenheit zu entwickeln. Newman hält diese Entfaltung unserer Natur für eine heilige Pflicht, die mit Hilfe der Geistesgaben zu verwirklichen sei. Da in diesem Zusammenhang wäre dann von seinem geistigen Organ des Elative Sense zu sprechen, vielleicht das nachher eine Sache der Diskussion. Sich selbst entwerfen, erste Pflicht des Menschen, erste Möglichkeit und Gabe. Zweitens, den persönlichen existenziellen Zugang zu dem, was ich werden soll, finde ich in mir selber durch mein Gewissen. Das Gewissen konstituiert sich nach Newman aus zwei Inhalten. Einmal sagt es, tu das Gute und vermeide das Böse. Und es sagt, du sollst tun, und zwar in einer derartigen Weise, dass je mehr sich einer danach richte, dieses du sollst, umso deutlicher wird, umso unabdingbarer. Des Letzteren nennt Newman den Sinn für absolute Verpflichtung, der so weit reicht, dass man dahinter nicht kommt. Später, als er einmal über die Unfehlbarkeit handelt, 1870, also 75 in dem Brief an den Herzog von Norfolk, von dem in der letzten Vorlesung hier die Rede gewesen war, da sagt er, wenn der Papst gegen das Gewissen spräche, im wahren Sinne dieses Wortes, gegen das Gewissen zu sprechen, dann würde er sich den Boden unter den Füßen wegnehmen, auf dem er steht. So sehr ist auch die sogenannte Unfehlbarkeit, eben als theologischer Begriff, ist diese Verbindlichkeit der Aussage des Dogmas durch das Lehramt verbunden und gebunden zum Gewissen des einzelnen Menschen. Das sind keine Gegensätze, sondern das ist wie Sender, wie Antenne und Sendung. Im Sinne dieses Sinnes für absolute Verpflichtung sagt Newman, dies ist das Prinzip des Religiösen und der Religion. Jeder trägt das Prinzip der Religiosität in sich selbst und daran könnte man eigentlich bei jedem Menschen, der einigermaßen normal aufgewachsen, erzogen worden ist, anknüpfen. Gerade in der sorgfältigen Befolgung des eigenen Gewissens und in der ebenso sorgfältigen Analyse dieses Gewissensphänomens findet Newman dann zu seiner Zeit drei Fehlformen von Religion vor, die sich für die wahre Gestaltung der Religion, um die es mir ja hier geht, dann als schädlich erweisen. Einmal die rationalistische Verkürzung von Religion, ich sage gleich, was das ist, dann die theoretische Vereinseitigung und schließlich eine ästhetische Verkürzung oder Reduktion. Hier handle ich, für solche, die es nachlesen möchten, vor allem von Predigten zwischen 1829 und 32. Und ich habe in dieser Woche gefunden, dass man die Newmanschen Jahre 1830 bis 32 ganz besonders einmal unter die Lupe nehmen sollte. Sie sind offenkundig das Urgestein der Newmanschen Gedankenformung, aus dem alles andere sich danach entwickelt hat. Zur rationalistischen Verkürzung der Religion sagt Newman in einer Predigt über der religiöse Glauben in Einklang mit der Vernunft, dass manche Menschen ihren Sinnen und ihrer Vernunft mehr trauen als ihrem Gewissen, obgleich ihnen dieses von Gott gegeben ist, genau wie das andere. Und dass sie um den Einfluss der Sinne und der Vernunft die Balance zu bieten, das Gewissen nicht einsetzen. Der Grund der Beziehung des Menschen zu Gott sei nicht allein in der Verkündigung des Evangeliums zu sehen, sondern die Gottesbeziehung sei in jedem Einzelnen schon von Natur aus grundgelegt in seinem Gewissenssinn. Wir gehorchen Gott in erster Linie, weil wir wirklich seine Gegenwart in unserem Gewissen fühlen, das uns gebietet zu gehorchen. Damit würden gerade diejenigen, die auf die Überprüfbarkeit von Erfahrungen aus sind, so sagt Newman zu seiner Zeit, sie würden gerade dann sehen, wenn sie das überprüfen, dass jenes leise Flüstern in ihrem eigenen Herzen widerlegt, wenn sie sagen, sie seien Herren ihrer selbst. In einer Predigt im folgenden Jahr, die davon handelt, dass der Mensch auf seine eigene Weisheit vertraut, kritisiert Newman, dass die Autorität des Gewissens häufig falsch eingeschätzt werde. Er fordert, dass Gehorsam gegen unser Gewissen in allen Dingen, im Großen und im Kleinen, den Weg zur Erkenntnis der Wahrheit öffnen soll. Dass hingegen Stolz das Herz verhärtet und Leidenschaften es erniedrigt. Hier kommen diese Begriffe zum Vorschein, die er in den 50er Jahren vor der Universität Dublin vorträgt. Wer seinem Gewissen nicht folgt, der kommt dahin, dass Stolz sein Herz verhärtet und Leidenschaften es erniedrigen. Und dass alle, die in Stolz und Sinnesverfallenheit oder Leidenschaften leben, den Weg des Heiligen Geistes nicht besser zu begreifen oder die Stimme Christi nicht besser erkennen können als die Teufel. Das Begriffspaar Stolz und Sinnesverfallenheit, Pride and Sensual Indulgence, kommt hier zum Vorschein. Dort in der Universitätsrede ist es im Kontrast zu Wissen und Bildung gesetzt. Hier erscheint es als Kennzeichnung der Gottabgewandtheit und der Menschenunwürdigkeit. Ich habe von Verkürzungen der Religion geredet, von der rationalistischen Verkürzung. Jetzt wäre zu reden von der theoretischen Einseitigkeit. Ist vielleicht etwas leichter. Newman sagt, Bildung kann eine Gefahr sein. Das ist der Gedanke, den ich schon entfaltet habe. Er sagt, die Gefahr der vornehmen und feinen Bildung liegt darin, dass sie Gefühl und Tat trennt. Sie lehrt uns, recht zu denken, zu sprechen und zu fühlen, uns aber nicht ins Handeln zu zwingen. Die Lektüre schon geistiger Literatur ruft Gefühle in uns hervor, ohne dass sie uns die Konsequenzen zum Handeln aufnötigt. Dieses Verhalten kann sich als Schwächung der seelischen Ordnung im Menschen auswirken. Ich denke, auf einen solchen Gedanken kann man überhaupt nur kommen, wenn man sich in diesem Bereich selber dauernd der Erfahrung ausgesetzt hat. Ich zitiere: Gott gab uns das Gefühl, damit es sich auf uns auswirkt und wir dann zur Tat übergehen. Lassen wir also unsere Gefühle wecken, ohne entsprechend ihnen zu handeln, so verletzen wir die sittliche Ordnung in uns selbst. Das ist aber gerade so, wie wenn wir eine Uhr oder ein mechanisches Werk beschädigen würden, wenn wir mit dessen Rädchen spielen und es dann nicht mehr läuft. Wir schwächen die Federn und sie sind nicht mehr in derselben Wirkungskraft wie vorher. Die Gefahr, sich von Appellen des Gewissens nicht ansprechen zu lassen, sich von Gefühlen nicht mitreißen zu lassen, sich nicht zur rechten Zeit Handlungsimpulsen zu stillen, bezeichnet Newman als einen verspielten Umgang mit heiligen Werten wie Moral und religiöser Pflicht und er warnt davor, religiöse Ergriffenheit nur zu konsumieren oder zur Schau zu stellen, ohne damit ernst zu machen. Die letzte Reduktion von Religion. Ich denke, dass Sie bei all diesen Texten, die ich vortrage, dauernd die Übertragung mithören, dass das ja Vorgänge sind, die Newman beschreibt, nicht nur aus seiner Zeit, sondern auch aus unserer eigenen Zeit. Newman verweist in seiner Predigt, die Religion des Tages, auf das Verhalten der Gebildeten seiner Zeit. Das ist die Religion, die für ein zivilisiertes Zeitalter natürlich ist, sagt er. Wenn die Vernunft gebildet wird und der Geschmack geformt und die Neigungen und Gefühle verfeinert werden, breitet sich eine allgemeine Anständigkeit unter den Menschen aus, ganz unabhängig vom Einfluss der Offenbarung. Das Gewissen wird nicht mehr als unabhängiger Schiedsrichter der Handlungen anerkannt, seine Autorität wird wegerklärt, teilweise weil es in den Seelen der Menschen durch das sogenannte moralische Gefühl verdrängt wird, dass man nur das als religiös gelten lässt, was auch Nutzen bringt im Sinne der Moralität. Doch das Gewissen ist ein strenger und finsterer Richter. Es spricht zu uns von Schuld und Strafe. Wenn wir seinen Schrecken verschwinden lassen, dann verschwindet damit auch ein Glaubensbekenntnis der Zeit. Jenes der furchterregenden Bilder von Gott, die eben auch ein Teil der Heiligen Schrift sind. Man erklärt sie einfach weg. Alles wird mit einem Mal hell und heiter. Die Religion ist angenehm und leicht. Wohlwollend wird zur Haupttugend. Intoleranz und Frömmelei und Übereifer sind schlimmste Sünden. Herde ist absurd. Festigkeit im Glauben wird mit argwöhnischen Augen betrachtet. Dies ist die Religion der zivilisierten Gesellschaft und sie führt dazu, den Verstand zu bilden, ohne das Herz in Zucht zu nehmen. Sie verführt dazu, sich frei auszudenken, was Religion sein kann, ohne zur Heiligen Schrift zu gehen, zu fragen, was sie von Gott her wirklich ist. Ich schließe diesen Abschnitt mit dem Begriff des Ernstes. Das ist die eigentliche Kategorie, die Newman für die Gottesbeziehung einbringt. Ich zitiere dazu die Predigt, die Erkenntnis des göttlichen Willens ohne Gehorsam. Verwiesen wird dabei von Newman auf Johannes 13, 17, wenn ihr das wisst, so seid ihr selig, wenn ihr danach handelt. Wissen ist nichts im Vergleich zum Tun. Doch schon aus der Erkenntnis, dass Wissen allein nichts bedeutet, machen wir etwas. Wir legen ihm Wert bei und dann täuschen wir uns selber. Wenn jedoch einer sagt, ich weiß das Gute, aber ich bringe es leider nicht zu Weg, ich unglückseliger Mensch, Einem solchen sage ich, dein Zustand ist viel hoffnungsvoller, als wenn du in Selbstzufriedenheit lebst, wenn du dächtest, Wissen ist alles. Denn gerade in solcher verhängnisvollen Blindheit wärst du unfrei, so aber bist du auf dem Weg, befreit zu werden. Wünscht ein Mensch im Ernst, in die Tiefen seines eigenen Herzens einzudringen und das Übel zu verjagen, das Gute zu läutern, Herr über sich selbst werden zu lassen, das Gute, um die Wahrheit nicht nur zu erkennen, sondern auch sie zum Ausdruck zu bringen durch sein Handeln, dann liegt seine Heilung darin, dem Wort Christi zu folgen, wachet, betet. Ein solcher Mensch wird Widerstand gegen Versuchung leisten lernen. Schon vor dem Schatten des Bösen wird er fliehen, sich böser Gedanken enthalten, sein Leben durch Beten und Fasten konzentrieren, durch Teilnahme an den Festen der Kirche gestalten. Gut wäre es, wenn man die Menschen zu wahrem Ernst bewegen könnte, doch wenige sind so gesinnt. Die Mehrheit verfolgt vielmehr ein doppeltes Ziel und versucht, die Situationen so auszunutzen, dass sie einerseits Gott dienen und andererseits dem Mammon. Der religiöse Ernst ist es, der am deutlichsten zeigt, wie die Kluft zwischen Praxis und Theorie überwunden wird. Hier kommt zum Ausdruck, dass Newmans Postulat so zu verstehen ist, die ethische Verbesserung der menschlichen Situation im Einzelfall und in der ganzen Gesellschaft bestehe darin, nicht die Verbesserung der Gesellschaft und des eigenen Lebens von der Bildung zu erwarten, sondern sich den Wert der Religion zuzuwenden, um mit jenen Riesen, nämlich Stolz und Leidenschaft, zurechtzukommen. Wieso mit Religion? Dazu ein letzter Gedankenkreis. Es wird uns schwer fallen, die moralische Kraft eines Menschen einzuschätzen, der es sich zu eigen gemacht hat, das, was er glaubt und erkennt, auch in die Praxis umzusetzen oder das, was er lehrt, auch zu tun, sagt Newman. Eine kleine Tat, die um Gottes Willen gegen die eigene Neigung der Natur vollbracht wird, selbst wenn sie von passiv nachgebendem Charakter ist, etwa eine Beschimpfung zu ertragen, einer Gefahr entgegenzutreten, auf einen Vorteil zu verzichten, solches Handeln trägt eine solche Kraft in sich, dass alle bloßen Lippenbekenntnisse im Vergleich dazu Staub und Spreu sind. Der Ansatz zu diesem Handeln liegt, wie wir schon gesehen und gehört haben, in der Befolgung des Gewissens. Nun ist die Frage, wie kommt der Mensch dazu, dass er diesem Weg folgt, beziehungsweise dass er einen solchen Eindruck, ein solches Ziel, eine solche menschliche Wertvorstellung in sich trägt, wie sie zu einer ethisch verantwortungsvollen Lebensgestaltung befähigt. Die Befolgung des Gewissens erweist sich als der Ausgangspunkt für die Formung menschlicher Handlungen im Zusammenhang und Zusammenwirken mit der Gnade Gottes, die uns vorausgeht, die uns begleitet und folgt. Es wäre nicht schwer zu zeigen, dass Demut und Zucht und Maß sich als jene Instrumente dann erweisen, mit denen der Granit des menschlichen Stolzes bearbeitet werden kann und mit denen die auf der hohen See der menschlichen Leidenschaften ausgesetzten Schiffe gesteuert werden und beherrscht werden können. Auf jeden Fall kann der Kampf in der Auseinandersetzung mit diesen Riesen an Herausforderung, Zerzähmung und Bändigung für ein gottgefälliges und den Mitmenschen entsprechendes Leben der Christen nur dann zustande kommen, wenn der Mensch bereit ist, zu gehorchen, seinem eigenen Gewissen zu gehorchen. Wir bringen unsere Natur dadurch zur Vollendung, sagt Newman, dass wir ihr etwas hinzufügen, was mehr ist als die Natur, und dass wir sie so einem Ziel entgegenführen, das höher ist als sie selbst. Nun nimmt in vielfacher Weise aristotelisches Denken auf. Ich habe das hier immer wieder ausgeklammert. Und Aristoteles ist der Ansicht, oder das ist seine anthropologische, seine Grundlehre vom Menschen, dass der Mensch ein Wesen unbestimmter Bestimmung sei. Das, was er zu sein habe, sei nicht in ihn so hineingelegt, dass es sich von allein ergibt. Sonst wäre er eine Ente. Wenn die aus dem Ei schlüpft, schwimmt sie, geht sie mit ihrer Mutter auf die See. Sie ist von ihrem Instinkt her festgelegt. Sie kann von Anfang an das, was am Ende von ihrer Existenz gefordert wird. Der Mensch ist eine unbestimmte Bestimmung, sagt Aristoteles. Newman führt das in vielfacher Weise aus. Er zeigt, wie das im Gewissen drinsteckt. Zum Beispiel auch in dieser Düsterheit, die er gezeigt hat, dass das Gewissen uns eigentlich anklagt oder bestätigt, uns aber nie Versöhnung anbietet. Und schon darin klingt Newman das Evangelium ein. Der Mensch kann nicht ohne Versöhnung leben. Das Gewissen gewährt sie ihm nicht. Es klagt an oder es bestätigt und lobt ihn. Nur der andere Mensch, beziehungsweise nur Gott, kann ihm diese Versöhnung gewähren. Diese Leerstelle unbestimmter Bestimmung, so sagt Newman, die der Philosoph uns vor Augen führt, sie ist der Ort, an dem das Bild Christi in den Menschen gegeben werden kann. Nicht als etwas, was ihn seiner selbst entfremdet, sondern als etwas, was ihm die Fähigkeit gibt, mit seiner Natur versöhnlich zu leben. Sodass er sich mit sich selbst, mit Gott, mit seinen Mitmenschen versöhnen kann. Das Bild Christi, das der auferstandene Herr selbst den inspirierten Schriftstellern des Neuen Testamentes von sich aus eingeprägt hat und von dem sie Zeugnis ablegen, indem sie darüber schreiben. Dieses Bild wird auch jedem Einzelnen als Prinzip eingeprägt, der sich taufen lässt und zum Glauben kommt. Es ist das Prinzip der Bekehrung jedes Einzelnen und somit dann in der Folge auch das Prinzip der Gemeinschaft, weil es derselbe Herr ist, der jeden Einzelnen Bekehrung, Versöhnung schenkt. Nun komme ich zu ein paar zusammenfassenden Impulsen und dann zum Schluss. Eingangs wurde auf die Gefahr hingewiesen, dass als Religion im Sinne des christlichen Glaubens vermittelt werden könnte, was sie gar nicht ist. Dass als Religion verstanden und gelehrt werden könne, was nur deren menschliche Vorstellung, deren theoretische oder emotionale oder ästhetische Beziehung ist. So will die ganze Analyse, die ich hier vorgetragen habe, zeigen, es besteht im Grunde die Gefahr, dass fundamentale Grenzüberschreitungen, ja, Perversionen, Umkehrungen, Verkehrungen des menschlichen Selbstentwurfs stattfinden. Dann, wenn zum Beispiel Stolz und Ausgeliefertheit an die Triebe nicht mehr in Angriff genommen werden, nicht mehr, wenn diese Gefahr der Auslieferung nicht mehr gesehen wird, wenn dem nicht gesteuert wird. Die Gefahr, dass mit den modernen Tugenden von Solidarität, Friedsamkeit, Befreiung die ursprünglichen Laster des Menschen nicht in Schach gehalten werden können. Dass die wirkliche ethische Herausforderung des Menschen in unserer Zeit wie ein Riese wirkt gegenüber der ethischen Ausstattung, die wir unseren Schülern, unseren Auszubildenden, unseren Studenten als Hilfe zur Persönlichkeitsentfaltung mitgeben. Newman gibt uns zu bedenken, dass gegen die fundamentale Infragestellung des menschlichen Selbstentwurfs durch Stolz oder Triebverfallenheit nur Gottes Gnade helfe. Er gibt uns zu bedenken, dass ein Menschenbild wichtig wird, das sich auf den Glauben an Gottes Zuneigung in Jesus Christus, sprich Gnade, zu orientiert. Das entspricht der Aufforderung des Paulus, seid so gesinnt wie Jesus Christus. Er hat sich selbst entäußert. Darum hat Gott ihn erhöht. In der christlichen Grundgeste der Selbstentäußerung, die in Jesus Christus verkörpert wird, inkarniert, sind Stolz und Triebverfallenheit als die Perversion der höheren und niederen Seelenkräfte des Menschen gleicherweise ein für allemal aufgehoben und überwunden. Diese wirkliche und prinzipiell gültige Überwindung wird durch den Geist des Vaters und des Sohnes in Taufe und Glaube dem gläubigen Menschen zuteil. So können wir sagen, wer die Stille der unbestimmten Bestimmtheit seines menschlichen Lebens mit dem Ziel der Selbstentäußerung in der Nachfolge Christi füllt, wer also darin das Ziel für das Praktischwerden seines Christseins anzielt, der wagt den Sprung in den Zirkel über die Theorie-Praxis-Kluft hinweg, ja, er wagt den Sprung in den Zirkel der Lebensentwürfe von Seligen und Heiligen. Von diesem Ende her wird deutlich, soll deutlich werden, was ich von Anfang an sagen wollte, dass Heiligkeit die konkrete Lebensgestalt ist, durch die an einem Menschen greifbar und begreifbar wird, was mit christlichem Glauben gemeint ist. Der Heilige ist die Praxisübertragung der christlichen Lehre, der christlichen Theologie. Der Heilige ist die fassbare Verkörperung der von Gott beabsichtigten individuellen Gestalt menschlichen Daseins. Heiligkeit ist der gelungene Lebensentwurf, gelungen, insofern als dabei zugleich die Passionsgestalt hindurchgesehen wird und ihre Innenseite die Auferstehung. Gelungen insofern, als bei jeder Triumphgestalt des Heiligen auch immer die Herkunftsform der persönlichen Passion mitgesehen wird. Unsere religionspädagogische Theorie und Praxis ist weit entfernt von solchen konkreten Annäherungen an die Wirklichkeit des Christseins, von solch wirklichkeitshaltiger Orientierung an christlichem Leben. Das gilt auch von der Pastoral, ebenso von der Verkündigung in der Predigt als Theorie und Praxis. Die Unklarheit der konkreten Bilder, die Abstraktheit der eingesetzten Theorien, ich nehme mich da als Hochschullehrer nicht aus, verhindern weithin, dass die Kluft erkannt wird, die in der Vermittlung von Religion zwischen Theorie und Praxis klafft und somit die Vermittlung eben dessen selbst in Frage stellt. Ich komme zum Schluss, 5 Sätze. Newmans Lebensmotto, rather holiness than peace, Heiligkeit geht vor dem Frieden. Dieses Lebensmotto könnte als Provokation verstanden werden gegenüber den herrschenden Auffassungen über die Gestaltung unseres gesellschaftlichen Lebens auf diesem Planeten und soll auch so verstanden werden. Wir hören heutzutage in allen öffentlichen Medien das Gegenteil. Die zahlenmäßig stärkste Bewegung ist die Friedensbewegung. Gewünscht wird also, dass die Ermöglichung menschlichen Überlebens das Ziel der Politik sein müsse, und zwar in absehbarer Zeit. Die Gefahr des nuklearen Holocaust der Menschheit müsse beseitigt werden. Und nicht weniger müsse jede Gefahr selbstgemachter Vernichtung, chemisch oder wie auch immer, auf diesem Planeten ausgeräumt werden. Ich bin nicht so töricht, dagegen anzugehen, im Gegenteil. Das ist ebenso notwendig, wie es plausibel ist. Aber mir scheint, dass darin das individuelle Ziel christlicher Heiligkeit nicht untergehen darf, weil sonst die Gewähr des Überlebens nicht gegeben ist in dem Sinne, dass man weiß, wofür man überlebt. Denn die Frage ist nicht davon zu trennen, wozu leben, um zu überleben und woraufhin überleben. In der Antwort auf diese Fragen wird die Bedeutsamkeit des Lebensentwurfs christlicher Heiligkeit zum Vorschein kommen. Leben, so antworte ich, um aus Demut und beherrschter Lebenskraft gegen Stolz und Triebverfallenheit, aus Demut und beherrschter Lebenskraft, das heißt also in aktiver Selbstentäußerung sich offen zu halten für Gott, für die Mitmenschen, für die Schöpfung. Heiligkeit vor dem Frieden, das besagt nach Newman, sich offen halten für das Core ad Core, das Gespräch nach allen Seiten, das Horchen und Gehorsam sein, dem gegenüber, der uns in diese Welt gesetzt hat und der uns erwartet, wenn wir aus dieser Welt gehen. Ich danke Ihnen.
Günter Biemer wurde 1929 in Mannheim geboren. Nach dem Abitur 1949 studierte er in Freiburg, am Oscott College in Birmingham und in Tübingen. 1955 wurde er in St. Peter im Schwarzwald zum Priester geweiht. Ein Aufbaustudium schloss er 1959 mit der Promotion in Tübingen ab. Die Dissertation wurde 1961 unter dem Titel »Überlieferung und Offenbarung – Die Lehre von der Tradition nach John Henry Newman« im Verlag Herder in Freiburg veröffentlicht und erschien 1967 unter dem Titel »Newman on Tradition« auch auf Englisch. Die Habilitation erfolgte 1967 mit der Arbeit »Edilbert Menne, 1750 bis 1828« und sein Beitrag zur Pastoraltheologie. Eine pastoralgeschichtliche Untersuchung, insbesondere zur Dorfkatechese der Aufklärungszeit, die 1969 im Herder Verlag publiziert wurde. Von 1967 bis 1970 war Biemer Professor für Pastoraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. 1970 übernahm er den Lehrstuhl für Religionspädagogik und Katechetik an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau, den er bis 1994 innehatte. Als Gastprofessor war Günter Biemer an der Duquesne University in Pittsburgh, PA, USA 1964 tätig, an der University of Bristol 1982 und an der Temple University, Philadelphia, PA, USA 1992. Günter Biemer ist Ehrenvorsitzender der Internationalen Deutschen Newman-Gesellschaft seit 2003 und Président d'honneur der Association des Amis de John Henry Newman seit 2006. Für Günter Biemer erschien zum 60. Geburtstag die von Albert Wiesinger und Werner Zetsch herausgegebene Festschrift »Das Geheimnis erspüren, zum Glauben anstiften« im Verlag Herder 1989. 10 Jahre später die von Werner Zetsch herausgegebene Festschrift »Zwischen Exodus und Exil, Religionspädagogik in der Pluralität« im Schwaben Verlag 2000. Von den Arbeiten Günter Biemers zu John Henry Newman ist insbesondere seine Biografie »Die Wahrheit wird stärker sein, das Leben Kardinal Newmans« zu nennen, die als Band 17 der internationalen Kardinal-Newman-Studien im Jahr 2000 im Verlag Lang in Frankfurt am Main erschien. Im Mainzer Matthias Grünewald Verlag publizierte er 1989 »John Henry Newman, 1801 bis 1890, Leben und Werk«. 1970 erschien im Verlag Herder »Die Berufung des Katecheten, die Gestalt des christlichen Erziehers und Lehrers nach Kardinal Newman«. Eine Auswahl von Gebeten und Betrachtungen Newmans unter dem Titel »Gott, das Licht des Lebens« ist seit 2003 elektronisch auf dem Freiburg-Server der Universitätsbibliothek Freiburg abrufbar.